Anders hören. Ein Podcast von anderer Zeiten.
Ja, in einem meiner letzten Newsletter hatte ich geschrieben, dass mich eine Bibelgeschichte immer sehr beschäftigt und fasziniert und auch manchmal ärgert, nämlich die von Maria und Martha. Und daraufhin hat es sehr, sehr viele Reaktionen von Ihnen gegeben, liebe Leserinnen und Leser, liebe Hörerinnen und Hörer, die geschrieben haben, das geht mir genauso, ich habe da auch eine Geschichte oder sogar mehrere, die ich entweder nicht verstehe, die mich unheimlich beschäftigt oder die mich auch wütend macht. Und da haben wir uns überlegt, der Andere Zeiten Podcast, der sollte sich auch mal mit diesem Thema beschäftigen. Was gibt es eigentlich für Geschichten in der Bibel, für Berichte in der Bibel, die uns irgendwie nicht loslassen und nachhaltig beschäftigen? Und da sitze ich heute zusammen mit meinem Kollegen Axel Reimann.
Moin, moin.
Und mit Sabine Henning.
Ahoi.
Ich bin Ulrike Berg und wir freuen uns riesig, dass Sie uns zuhören. Ja, und dafür habe ich mir erstmal überlegt, dass ich einfach mal zwei, drei Stichworte mitbringe und ihr sagt mir vielleicht so ganz spontan, also nicht lange nachdenken, was euch dazu so einfällt.
Das ist ja fies.
Ja, man wächst mit den Aufgaben, Axel.
Okay.
Das erste Wort ist Sturmstillung.
Jesus.
Jünger. See Genezareth.
Eigenes Leben.
Sich was trauen.
Überrascht werden.
Vertrauen.
Ich habe noch ein Stichwort für euch. Noah.
Boah.
Irgendwie ein auserwählter Mensch.
Baumarkt.
Tiere.
viel Holz und Teer, glaube ich.
Biologe.
Katastrophen.
Dazu habe ich ein Stichwort, nämlich Olivenzweig.
Frieden. Frieden.
Taube.
Genau.
Ja, Noah ist eigentlich ein ziemlich gutes Stichwort. Ich habe nämlich eine E-Mail von Mechthild bekommen und die hat geschrieben, dass sie schon immer sich sehr geärgert hat und es sie beschäftigt hat, dass bei der Sintflut so viele Tote und vor allem auch tote Tiere dann in der Bibel vorkommen. Und das Gleiche gilt für sie auch für die toten Soldaten beim Durchzug durchs Rote Meer. Und ihre Tochter findet auch, dass die toten Pferde ziemlich schrecklich sind. Und Mechthild fragt sich, Mensch, die haben noch nichts falsch gemacht und werden trotzdem getötet. Wie kann ein liebender Gott sowas tun?
Boah, schwierige Frage. Also ich habe da jetzt auch keine Antwort darauf. Aber die Frage ist natürlich, ob wir an die Bibel so herangehen können, mit unseren Voraussetzungen, mit unserem Wissen, mit unseren Vorstellungen vom Leben, wie wir das tun, oder ob wir das in die Zeit setzen müssen, unser Verständnis. Also, dass da etwas beschrieben wird, vielleicht auch allegorisch beschrieben wird, was unseren Verstand und unsere Vorstellung vom Leben halt transzendiert. Klar, also in der Bibel kommen ganz viele Morde und Tote und Ungerechtigkeit vor. Und das jetzt auf Gott zu projizieren, weiß nicht, ob das dem Buch gerecht wird.
Mhm. Im Grunde denke ich immer, dass es ja natürlich einfach so ist, dass diese Sachen vielleicht passiert sind. Also kann ja sein, dass da unheimlich viele Soldaten umgekommen sind. Wird so sein, in welcher Form auch immer. Aber dass dieser Bezug eben zu Gott, ne? Also dass die Menschen das auf Gott oder eine Strafe von Gott oder auch die Sintflut als eine Strafe von Gott, dass das natürlich dann Erfahrungen von Menschen mit Gott sind. Das heißt, die sagen, dass das war Gott oder das hatte einen Sinn, aber eigentlich ist es ja natürlich menschliche Interpretation, zumindest wenn man nicht davon ausgeht, dass die Bibel vom Himmel gefallen ist, und das tue ich nicht.
Mhm. Ja. Also ich glaube, man muss bei den Texten ja auch sehen, dass das quasi Narrative sind oder Erzählungen, mit denen Menschen sich mit anderen Menschen verständigt haben und die dann auch wieder in einem ganzen Erzählkosmos eingebettet sind von anderen Texten, die es auch schon gab, parallel, wo bestimmte Motive wieder vorkommen und aufgegriffen werden. Ja, in diesen ganzen Erzähltraditionen, vorchristlichen Erzähltraditionen eine wichtige Rolle spielen. Wenn ich gleich mal auf eine nächste Geschichte kommen darf, nämlich die von Elia, da haben wir ja ein bisschen ähnliches Thema, dass Elia 450 Baalspriester ermordet hat oder ermorden ließ und dann trotzdem ja quasi im Auftrag Gottes, oder wie seht ihr das? Also das ist, Elia ist ja ein Prophet, der quasi als quasi Vorgänger Jesu gesehen wird in der Bibel. Und so ein brutaler Mensch soll Prophet sein, in Gottes Sinne handeln.
Ja, ich glaube, das Tolle ist ja eigentlich, dass genau diese Schwierigkeiten, die wir mit den Geschichten haben, zeigen ja, wie unendlich ernst die Bibel und die biblischen Berichte den Menschen und seine Probleme, Sorgen, guten Eigenschaften, schlechten Eigenschaften nehmen. Denn alle Geschichten versuchen ja, sich irgendetwas zu erklären. Und Elia ist für mich so ein Paradebeispiel für eine Kehrtwende. Also da fange ich dann eigentlich auch nicht an, mir zu überlegen, ist das denn überhaupt legitim, dass jemand, der 450 Leute ermordet hat, am Ende dann irgendwie einer der größten Propheten Gottes wird, nur weil er mal durch die Wüste gezogen ist und gefastet hat. Ich glaube, dass es mehr um diese Frage geht, was für eine Kehrtwende kann ein Mensch eigentlich vollbringen und hinkriegen. Und so, das ist mehr für mich das Thema bei Elia.
Ja, und auch der Kontext wieder. Also davor hat ja, glaube ich, Isabel die Propheten Gottes umbringen lassen. Also da gab es auch Gewalt davor. Das rechtfertigt jetzt nicht den Mord an diesen Baalspriestern. Aber dass das eine gewalttätige Kultur war, in der diese Geschichte spielt, und dass das Töten der Feinde mit dazugehört hat, das muss man auch mitlesen. Ja, es macht es nicht besser, aber es macht es verständlicher. Ich wehre mich auch gegen so eine Art Präsentismus, also der Vorstellung, dass wir mit unseren gegenwärtigen Moralvorstellungen das beurteilen können zur Gänze, was vor tausenden von Jahren geschehen ist. Also klar, heute würde man das in Bausch und Bogen verdammen. Damals war das eine andere Zeit, und das sollte man mitlesen im Kontext. Und auch die Frage, ich glaube, Karl Barth hat es mal gesagt, es ist nicht, wenn du anfängst, an die Bibel Fragen zu stellen, dann stellt die Bibel Fragen an dich, nämlich, wer bist du eigentlich? Wer redet da gerade mit der Bibel? Und das ist die interessantere Frage noch.
Also Agnete, und unsere Leserin, hat dazu auch geschrieben zu Elia, das hat sie, beschäftigt sie auch sehr, und dann schreibt sie am Ende, dieses Hören, Aufstehen, sich Gott ergeben und sich auf den Weg machen, hat mich so im Innern berührt. Also quasi, ne, das, und mich beruhigt das auch, dass das geht, also nimmer über, was dann da wirklich am Ende passiert ist oder nicht und wie viel da zugedichtet ist, aber mich beruhigt überhaupt, und das ist ja das Tolle, ich meine, dass quasi die Menschen damals, ne, vor mehreren tausend Jahren, hatten schon die gleichen Themen wie wir heute und die gleichen Fragen, die sie sich ja auch mit den Bibelgeschichten versuchen, auch teilweise zu beantworten, also mit weit, wie du schon sagtest, Sabine, auch mündlich überlieferten Geschichten, die weitererzählt werden, dass diese Fragen, wo kommen wir her, wo gehen wir hin, die Frage nach dem, was wir heute wissen, was auch Naturkatastrophen sind, dass die sich so auch damit beschäftigt haben. Ne?
Und ich kann mir auch vorstellen, also für mich ist auch ein wichtiges Thema, was ich da lese, wie, eine Machtfrage. Und wenn du jetzt sagst, die stellen Fragen an mich, dann frage ich, ist eine Frage zum Beispiel, wer hat Macht über mein Leben? Zu diesem Thema, wer hat Macht oder wem räume ich Macht oder Einfluss auf mein Leben ein, passt auch eine Geschichte, über die ich immer wieder nachdenke. Und zwar geht es da um die Nachfolge, die steht in Matthäus 8, Vers 18 bis 22, wo Jesus am See Genezareth ist und ein Jünger sagt, also Jesus sammelt quasi die Volksmenge und die Jünger möchten ihm folgen und ein anderer sagt, erlaube mir noch erst einmal nach Hause zu gehen, um meinen Vater zu begraben. Und Jesus sagt aber, nee, du hast jetzt die Chance, jetzt ist der Moment, lass die Toten ihre Toten begraben. Und das finde ich sehr radikal und hätte ich irgendwie auch so nicht von Jesus erwartet, weil ich denke, nach unserer Vorstellung ist halt Familie wichtig, ist Abschied nehmen wichtig, ist Trauern wichtig und dem ganzen Raum einräumen. Und Jesus sagt aber, entweder du kommst jetzt mit, du richtest dich komplett auf das Neue aus und vertraust auch darauf, dass andere ohne dich auskommen zum Beispiel. Also diese Radikalität der Nachfolge und dessen, wo ich mich hinwende, wohin ich meinen Blick richte, ja, das ist auch was, wo ich mit so einer ambivalenten Haltung davor stehe.
Meiner Ansicht nach spricht auch kein netter Jesus, sondern ein sehr radikaler Jesus. Ein Gleichnis, das mich immer so herausfordert, ist das von den Arbeitern im Weinberg. Und zwar, weil es sozusagen diese Leistungsgerechtigkeit aushebelt, mit der wir alle geimpft sind.
Ja, aber das ist doch super.
Ja, das, sagst du so. Aber bist du wirklich bereit dazu, denjenigen gleich zu entlohnen, der nachweislich weniger arbeitet?
Also erstmal ist das natürlich, dass quasi die von morgens an geschuftet haben, das Gleiche kriegen wie die, die 5 Minuten vor Feierabend gekommen sind, ist natürlich nach menschlichen Maßstäben erstmal sau ungerecht. Das ist klar. Aber für mich ist genau das der Punkt, was du sagst. Das ist diese Leistungsgesellschaft, was entgegensetzt. Also im Grunde genommen, und das wird ja auch von dem Aufseher da so begründet, er hat ja niemandem Unrecht getan, weil er ja den Ersten, die kamen, gesagt hat, du kriegst einen Silberbroschen oder was das da ist. Und im Grunde ist es ja so, die Ersten haben das gekriegt, was ihnen zusteht und den Letzten hat er quasi ein Goodie verpasst. Und die Ersten sind jetzt darüber sauer. Und ich finde, dass das so schön ist, weil wir ja auch in einer Gesellschaft leben, wo es immer darum geht, du kriegst nur was, wenn du ganz viel Leistung bringst. Und wo es auch immer darum geht, keiner gönnt dem anderen was. Wie, mein Nachbar hat einen Porsche, das ist ja ein Unding. Wieso kann ich mich denn nicht freuen, wenn der sich über seinen Porsche freut? Ja, so jetzt mal platt gesagt. Aber das finde ich das Tolle an der Geschichte. Das ist im Grunde für mich eine Utopie, dass wir in so einer Gesellschaft leben könnten, wo der eine dem anderen was gönnt. Und das Zweite ist, nach menschlicher Gerechtigkeit schütteln wir erstmal den Kopf. Aber, und das ist ja auch das, was das Gleichnis sein soll, nämlich ein Gleichnis für das Reich Gottes. Gottes Gerechtigkeit ist wahrscheinlich eine ganz andere und die können wir überhaupt nicht begreifen. So erkläre ich mir das jedenfalls immer.
Aber wenn wir auf unsere Welt gucken und zum Beispiel sehen, wie groß die Spanne ist zwischen Menschen, die sehr, sehr viel Geld haben und Menschen, die kaum etwas zum Leben haben oder auch kaum etwas zu essen haben, finde ich, ist es irgendwie schwierig zu übertragen. Also, weil ich finde auch, dass das Evangelium uns dazu anhält, für Gerechtigkeit, also die Gerechtigkeit im Blick zu behalten und sich dafür einzusetzen, dass Menschen, die benachteiligt sind, eine Sprache oder eine Stimme haben.
Ja, aber genau dafür steht das für mich. Mal abgesehen davon, dass es ja tatsächlich wirklich kein Gleichnis ist für das, was heute ist, sondern Gleichnis sein soll für das Reich Gottes. Also das jetzt mal beiseite gestellt, aber darum geht's doch gerade. Für mich stehen die, die nur 5 Minuten gearbeitet haben, dann eben für die, die vielleicht nicht in der Lage sind, so viel zu leisten oder so viel zu schnacken oder die nicht irgendwie, keine Ahnung, aus irgendwelchen anderen windigen Gründen möglicherweise auch an viel Geld kommen, sondern eben die Armen, die vielleicht auch Kranken, Gebeutelten und die kriegen aber genauso viel wie die, die von morgens an gearbeitet haben. So ist es so ein bisschen vielleicht übertragbar, wenn wir es denn auf die heutige, das ist ja kein Gesellschaftsgleichnis.
Oder das nicht, aber was ich da noch herausfordernd finde, ist die Tatsache, dass der Gutsbesitzer ja absichtlich die Erwartungen durchbricht. Ne? Er gibt nämlich denjenigen, die zuletzt gekommen sind, zuerst ihren Lohn und macht dadurch erst offenkundig, wie ungerecht das für die anderen sein muss. Mhm. Ne? Weil die früh angefangen haben, bekommen es zuletzt. Mhm. Also hätten die zuerst den Lohn bekommen, wäre wahrscheinlich gar kein Problem entstanden. Und die hätten gesagt, okay, ich habe meinen Lohn, ich gehe jetzt nach Hause. Und die hätten gar nicht mitbekommen, dass die anderen gleich viel bekommen. Mhm. Also da wird bewusst die Erwartung der frühen Arbeiter durchbrochen.
Ja.
Und das ist schon...
Naja, und dann kommt es zu diesem gern zitierten, die Letzten werden die Ersten sein. Und da habe ich große Bauchschmerzen, weil das ist für mich so eine Jenseitsvertröstung. Also im Reich Gottes werden die Letzten, also sprich die Sabine, ne, von denen du sagst, ja, das sind die, die halt im Leben immer zu kurz kommen, das werden dann die Ersten sein. Mhm. Und das ist immer, da sträuben sich mir immer die Nackenhaare, weil ich denke, soll ich jetzt auf das Reich Gottes warten, wenn es mir schlecht geht und mich damit trösten lassen, da wird alles besser. Das finde ich echt schwierig.
Oder soll ich mit Absicht nicht mein volles Potenzial geben, wie man neudeutsch sagen würde, damit ich halt immer ein bisschen schwächer bin und dann sozusagen von Gott eher gesehen werde. Aber natürlich könnte das auch ein Aufruf zu einer Revolution sein oder die Botschaft, Hierarchien sind ungerecht, rottet euch zusammen und versucht selber, selbstverwaltet den Weinberg
Ja, vor allem die Frage ist natürlich, was ist das Reich Gottes? Ne? Ist es wirklich etwas, was jenseitig ist oder was irgendwann mal beginnt oder ist es etwas, was schon jetzt da ist? Mhm. Also ist es wie der Sauerteig, der unsere Gesellschaft durchdrängt. Und
natürlich.
Aber eine ähnliche Geschichte ist ja die von Maria und Martha, die so komplett unsere Erwartungen durchbricht. Also dass quasi diejenige, die so fleißig arbeitet und alles vorbereitet, weniger von Jesus gesehen wird oder als positiv bewertet wird, als diejenige, die sich also ganz dem Moment hingibt und sich ihm nahe fühlen will und ihm zuhört.
Ja, und das ist auch wiederum eine Geschichte, wo wir auch wieder auf dieses Thema kommen, was du, Sabine, schon angerissen hast und du eben auch, Axel, mit dem schroffen Jesus oder dem Radikalen, der mit der Nachfolge, der irgendwie sagt, keine Kompromisse. Das ist ja hier auch so eine Geschichte. Anna hat uns geschrieben, Maria und Martha ist für mich immer wieder eine Zumutung und ich werde unfassbar wütend bei dieser Geschichte. Und sie schreibt, finde ich total süß. Ein Mann, ein Heiland, ein Sohn Gottes könnte sich doch besser benehmen, finde ich, weil sie natürlich sagt, wie hätte der wohl geguckt, wenn kein Essen da gewesen wäre. So. Und sehe ich bei vielen Geschichten, auch zum Beispiel bei der Hochzeit zu Kana, wo Jesus da seine Mutter anfährt, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Oder als seine Verwandten ihn besuchen wollen und er sagt, na, wer sind meine Mutter und meine Brüder? Also dieses unheimlich schroffe, radikale, herausfordernde. Und ich habe das Gefühl, also da haben wir viele E-Mails bekommen von Leserinnen und Lesern, die geschrieben haben, mit dem schroffen Jesus haben sie ein Problem.
Zu Recht. Also zu Recht haben sie ein Problem mit dem schroffen Jesus. Mit dem muss man ja Probleme bekommen, finde ich.
Also ich glaube, mit der Jüngernachfolge, was du gesagt hast, Sabine, dass das so radikal ist, ganz ehrlich, ich finde, das können wir uns nicht schönreden. Wenn ich heute sage, du hattest gefragt, was ist denn dann Nachfolge, wenn ich heute frage, wie kann ich Jesus nachfolgen, dann muss es eigentlich genau das sein. Alles stehen und liegen lassen oder verkaufen, nein, nicht mal verkaufen oder das Geld in den Arm geben und nur noch für Gott leben. Und,
warum? Das finde ich jetzt spannend.
Weil ich glaube, dass das tatsächlich Jesu Anspruch war. Er sagt auch im Lukas-Evangelium oder laut Lukas, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern, dazu auch sein eigenes Leben, der kann nicht mein Jünger sein. Und ich, natürlich können wir uns das jetzt so glatt bügeln und sagen, naja, das hat er nicht so radikal gemeint oder das ist eben damals oder. Es gibt auch heute noch Menschen, die genau das tun, die so ihre Nachfolge, ihr Leben leben und das als mein Leben Gott widmen betrachten, ne? Auch in Klöstern oder in anderer Form. Und ich glaube, das hat er auch gemeint. Und deshalb würde ich zum Beispiel mich selbst nie als eine Jüngerin bezeichnen oder sowas. Ich möchte Jesus nachfolgen in dem Sinne, dass ich als Christin lebe, aber ich denke auch, wenn alle das so gemacht hätten oder heute noch machen würden, wie Jesus es gefordert hat, dann würden wir uns ja auch nicht vermehren und würden auch nicht, wie du schon sagtest, stimmt. Familie ist uns wichtig und so weiter. Und deshalb denke ich einfach, dass jeder irgendwie seinen Weg finden muss. Aber das, was Jesus fordert, ist eine andere Form von Nachfolge als das, was beispielsweise ich lebe. Jetzt sind wir sprachlos.
Jetzt sind wir erstmal sprachlos. Zu Recht. Ich finde auch, dass man das aushalten muss, dass man diesen Zwiespalt zwischen Anspruch und Wirklichkeit, den wir im persönlichen Christsein erleben, täglich erleben, erstmal mit Sprachlosigkeit beantworten kann. Mhm. Da gibt es nichts schön zu reden, das ist so.
Und ich meine, aus der Sprachlosigkeit oder aus dem Schweigen würde ich jetzt mal auch aus so einer kontemplativen Haltung heraus sagen, kann ja unheimlich viel passieren. Also davon reden ja die ganzen Mystiker auch und also dieses tätige Christentum oder Christsein, diese tätige Nachfolge ist das eine. Natürlich ist auch das Lauschen auf das, was in der Stille zu mir sprechen möchte, genauso Nachfolge.
Mhm. Axel, hast du noch ein paar Stichworte?
Ja, jetzt bin ich gespannt, was euch dazu einfällt. Absalom.
König.
Fast. Ist es nicht geworden. Also es
Das ist ja auch ein echt schweres
Axel ist nämlich Axel ist nämlich die Kurzform von Absalom.
Ja. Du bist fast König.
Ja, nee, der hatte ja lange Haare. So. Habe ich ja nicht, Gott sei Dank, weil seine Geschichte ist ja ein bisschen tragisch. Das war der dritte Sohn Davids, auch ein Lieblingssohn von David. Und der hat dann rebelliert gegen David und ist in einem Baum hängen geblieben und wurde dann.
Und wurde dann
erstochen.
Ah, okay.
Ja.
Also Gewalt ist echt ein Riesenthema in der Bibel.
Total.
Und vielleicht machen wir dazu nochmal einen extra Podcast.
Auf jeden Fall.
Ja, weil das ist, glaube ich, auch immer der Grund, warum viele Menschen einfach sagen, ist so schwierig für mich, dieses Buch.
Naja, und vor allem, weil das eben auch vielfach auf Gott, also erstmal, weil diese Gewalt da vorkommt. Mhm. Gut, okay, so war es damals, so ist es heute. Es gibt Kriege, es gibt Morde, es gibt Gewalt ohne Ende, überall, wo Menschen zusammenleben. Zugleich ist es ja eben immer dieses Problem, dass es halt auch auf Gott bezogen wird. Und dass natürlich dadurch dieses, Gott heißt sowas gut oder Gott bestraft so und so weiter und das ist natürlich total schwer auszuhalten, weil eigentlich ist Gott jedenfalls in meinen Augen ein liebender und gnädiger Gott und keiner, der irgendwie seine eigenen Geschöpfe dazu animiert, Mord und Totschlag zu begehen. So. Und da kann man eben immer wieder nur sagen, es sind halt auch Erfahrungen von Menschen, die sie auf Gott, wie du vorhin so schön sagtest, projizieren oder rückbeziehen.
Also da kommt ja ganz oft das Wort Herrlichkeit vor, ist mir aufgefallen, auch bei dem Durchzug von Moses und den Israeliten durch das Schilfmeer, da sagt Gott, ich will meine Herrlichkeit erweisen, also dieses, dass ich...
Ja, aber das ist auch, das sind ja alles Geschichten, um zu legitimieren, um Gott zu legitimieren. Ja, Jahwe ist der einzige Gott und der richtige Gott. Und um irgendwie ein Volk, das wirklich auch gelitten hat und da wirklich das für sich einfach diese Vergewisserung brauchte, dieser Gott ist unser Gott und der meint es gut mit uns. Und dass die dann halt auch immer wieder dann Dinge bezogen werden auf Gott, das hat er uns Gutes getan, das hat er uns Gutes getan, da hat er geholfen, dass sich das Meer geteilt hat und so weiter. Ich glaube, so muss man das lesen. Und letztlich ist es dann, wenn man das überträgt und allegorisch sieht, wie du vorhin sagtest, Axel, dann ist es der innere Kampf des Volkes mit ihrem Schicksal, die innere Zerrissenheit, das Hadern damit, warum widerfährt uns das und warum widerfährt uns dies.
Ja. Ich habe noch ein anderes Wort, Weizenkorn.
Muss sterben.
Ja.
Gleichnisse.
Ernte.
Jesus.
Für mich ist das, darf ich schon?
Ja, oder? Natürlich.
Genau, also ich finde das Weizenkorn ist so ein ganz tolles Beispiel für Wandlung. Also auch das wieder übertragen auf unser Leben, also für so eine Art Formwandler. Etwas, das in dem ganz, ganz viel steckt, aber was eben vergeht, was sterben muss, was aber in einer anderen Gestalt wieder auftaucht. Und das finde ich zum Beispiel ein unheimlich hoffnungsvolles Bild, das aber nicht glatt ist, so nach dem Motto, das geht alles ganz einfach, sondern das ist eben mit Wachstum, mit Durchbrechen von Dingen zu tun und sich etwas entgegenstrecken und ganz am Ende eben wieder auch neue Frucht hervorbringen und sterben. Mhm. Das finde ich ein unheimlich starkes, schönes Bild.
Mhm. Wir haben noch nicht gesprochen über die Wunder. Die machen auch vielen Menschen richtig Kopfzerbrechen. Mhm. Also die Wunder Jesu, also Monika hat uns geschrieben, die Auferweckung des Lazarus, das ist für sie echt das macht sie fertig. Mhm. Also der ist schon 3 Tage tot. Und was sie auch echt wütend macht, ist, dass Jesus den Lazarus aufweckt, das ist ja der Bruder von Maria und Martha und die sind gute Freundinnen von Jesus. Also sie sieht das so ein bisschen so, ja, Jesus hat irgendwie die Menschen sich ausgesucht, denen er helfen will. Und warum hilft er denn heute nicht meinem Bekannten, der tödlich verunglückt ist? Also dieses, warum sind da solche Wunder passiert und die gibt es heute nicht mehr? Ja, da frage ich mich, ist das wirklich so? Gibt es die heute nicht mehr? Also, oder gab es die damals in anderer Qualität als heute?
Also ich habe mir das mal ausgedruckt tatsächlich auch, um es ein bisschen größer zu haben. Und auch hier steht, Jesus spricht zu ihr, also zu Martha, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Also auch hier ist wieder von der Herrlichkeit die Rede, wie in dem Text zum Durchgang durch das Rote Meer oder durch das Schilfmeer. Diese Zweiseitigkeit dieser Macht Gottes, hier, indem er die Toten auferweckt und da, indem er eben das Meer teilt und so viele Menschen sterben.
Also auch wieder nur Legitimationsgeschichten. Diesmal wird Jesus legitimiert. Weiß nicht, ob mir das
also
nicht
ich finde, das ist ja immer so ganz nah an diesem Bild des Deus ex machina, also nach dem Motto, wenn Gott, also warum hilft er uns jetzt nicht? Warum hilft er uns auch jetzt gerade nicht? Warum müssen so viele Menschen sterben? Warum gibt es so einen verrückten Machthaber und so weiter? Ja, also da denke ich auch, ist die Botschaft schon eine andere Ausrichtung, und zwar mehr nach innen und vielleicht die kleinen Dinge sehen, die jeden Tag passieren. Das ist immer so meine Antwort darauf.
Ich lese aus der Geschichte vor allem, dass Jesus der Herr über den Tod ist. Ich lese nicht so sehr daraus, dass Lazarus besonders auserwählt ist, sondern Lazarus stirbt ja dann auch irgendwann.
Also ich würde schon nochmal differenzieren zwischen Gott und Jesus, Sabine. Du sagst ja, Gott, dieser Wunsch, diese Sehnsucht danach, diese Verzweiflung, Gott möge jetzt eingreifen in mein persönliches Leben, in dieser besonderen Situation und mir helfen. Das ist für mich so, ist für mich mehr Gott Vater sozusagen. Und sowas passiert nicht in meinen Augen. Ich glaube nicht, dass sich Gott um solche Dinge kümmert, sozusagen. Ne? Also nach dem Motto, jetzt passiert ein Wunder und Aber Jesus, das ist für mich was anderes, denn das ist die Phase, in der Gott auf die Erde gekommen ist, in Gestalt seines Sohnes. Mhm. Und da ist schon eine Wirkung ex machina da gewesen. Und ich glaube auch sofort, dass es Menschen gibt, die bestimmte Heilungskräfte haben, aus ihrem Glauben heraus oder warum auch immer. Also, und Jesus war so einer, ne? So, also, ich meine, gut, wir wissen ja alle, dass die Geschichten in der Bibel auch teilweise durch eine häufige Redaktion gelaufen sind. Das mhm. heißt, dass Dinge dazu gedichtet wurden, dass natürlich auch die Evangelisten vor einem besonderen Hintergrund geschrieben haben und alle ihr Ziel, ihre Intention hatten. Das ist ja, kommt ja nicht von ungefähr, dass Lazarus schon 3 Tage tot war. Ne? Das ist ja nochmal was ganz Besonderes, wenn man jemanden nicht frisch auferweckt oder nochmal wieder reanimiert, sondern da schon so. Also, aber ja, das wäre für mich so, ich finde das super, Axel, was du sagst mit dem, dass es eine Geschichte ist, die zeigt, dass Jesus Herr oder auch Gott Herr über Leben und Tod ist, finde ich super.
Und wenn ich die Geschichte richtig in Erinnerung habe, ist es ja auch, dass nach der Geschichte die Philister oder die Juden gesagt haben, jetzt müssen wir Jesus töten. Ja,
genau,
und danach insofern insofern hat die Geschichte auch eine bestimmte Funktion in dem Evangelium. Und ich finde auch, irgendwie wir denken, wir greifen oft so kurz und sagen, okay, es geht jetzt nur hier um die Auferstehung. Aber ich finde interessant auch den Weg dahin. Also wer was einwendet, wer sagt, der ist schon tot, der stinkt schon und wie willst du das überhaupt machen und so. Das ist, finde ich, ein wunderbarer Prozess, den man da beiwohnen kann als Leserin oder Leser. Und ich finde, das darf auch nicht zu kurz kommen. Also, dass man die Geschichten so auf das Ende verkürzt, sondern auch den Weg dahin einfach mal sich anguckt und die Gespräche und die Personen und so. Das kann einem auch unheimlich viel geben an Botschaft.
Da wollte ich nochmal zurückkommen auf Elia. Da finde ich auch den Weg dahin und die Details sehr viel wichtiger als jetzt den endgültigen Sieg über die Baalspriester oder wie auch immer. Also wie viel Ironie da auch mitschwingt, als es zu diesem Wettkampf kommt zwischen den Baalspriestern und Elia. Da werden ja Altäre aufgebaut und wo das Feuer den Altar erleuchtet, da wirkt Gott und die Baalspriester tanzen herum und ritzen sich und Elia sagt, naja, schnitzt euch noch ein bisschen weiter, ritzt euch noch ein bisschen mehr, damit das Blut noch mehr fließt. Und über seinen eigenen Altar, über den des lebendigen Gottes, lässt er extra noch Wasser gießen. Also diese Ironie, die da mitschwingt oder dieses Vertrauen in den eigenen Gott. Das ist schon interessant zu lesen.
Toll. Das stimmt. Also ich könnte noch Stunden und Tage mit euch weiterreden und die Bibel gibt ja auch noch so viel her. Also das werden wir auf jeden Fall wiederholen und natürlich hoffen wir, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch gerne uns zugehört haben und vielleicht auch ein bisschen angeregt wurden, gerade jetzt auch die stille Zeit zu nutzen, mal wieder in der Bibel zu lesen oder vielleicht tun Sie das sogar oft und vielleicht haben Sie auch Ihre Geschichten, die Sie immer wieder beschäftigen und wir freuen uns, wenn wir da vielleicht auch von Ihnen hören per Mail, Sie uns rückmelden, was Ihre Geschichten sind und wir wünschen Ihnen noch eine gesegnete und gute stille Zeit.
Tschüss!
Tschüss!